Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen kleinen Moment Stille in Anspruch nehmen und Gott um seinen Segen bitten. Jesus, wir bitten dich, dass du uns ein Wort gibst für unser Herz und ein Herz für das Wort, das du sprechen willst. Amen. Die Zeit ist knapp. Genau genommen müssten wir in 10 Minuten im Kindergarten sein. Aber der, der dort hin sollte, tut nicht dergleichen, glücklich anzukommen. Also hol ich schnell Jacke, Schal und Mütze und versuch, den, der dort reingehört, durchzugehen. Und Füße in die Schuhe, dann steht das Kind vor mir, fertig angezogen. Neuer Report sein, jedenfalls für mich. Aber dann schaut mich auf einmal ein Gesicht fragend an, blickt mir in die Augen und sagt: Papa, ich bin doch kein Baby mehr. Aber ich will schnell vorankommen und ich will alles unter Kontrolle haben. Und ich möchte gerne ein Vater sein, der die Dinge ordentlich organisiert. Und abgesehen davon hätte ich mich über liebe Worte gefreut. Papa, es ist so schön, wie du meine Arme durch die Ärmel federn kannst und meine Füße in die Schuhe. Danke. Aber stattdessen, Papa, ich bin doch kein Baby mehr. Erst jetzt fällt mir ein, dass wir eigentlich fast jeden Morgen so starten. Und der Grund dafür steht nicht vor mir, sondern der liegt in mir. Meine leitende Frage war: Was kann ich tun, damit alles funktioniert, übrigens nach meinem Plan? Und ich habe nicht gefragt: Was kann ich tun, damit unser Sohn wächst, selbstständig wird, früh am Morgen und nicht nur dort? Er hatte recht. Ich behandelte ihn noch wie ein Baby und ermöglichte ihm nicht, dass er die Dinge selber tut. Und frage gar nicht, was brauchst du für einen Rahmen? Ich nehme an, einfach etwas mehr Zeit zum Beispiel. Selber machen oder ermöglichen, dass sich jemand entfalten kann. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, in die wir nicht gleichermaßen reinkommen. Das eine liegt uns näher als das andere. Und ich wage mal zu behaupten, dass das Selbermachen auch in unseren Gemeinden vielleicht hier und da oder auch häufiger die dominante Denkstruktur ist. Ob man im Selbermachdenken drinsteckt, das erkennt man nicht an den Dingen, die man so allgemein tut, sondern man erkennt es an den Dingen, die einen schwerfallen, sie zu ertragen. Und deswegen habe ich für uns ein paar Sätze mitgebracht. Und wenn wir merken, wir zucken innerlich bei einem oder einem anderen Satz zusammen, dann sind wir vielleicht im Selbermachen ganz gut verhaftet. Fällt es mir schwer zu sehen, wenn andere es anders machen als ich? Das kann in verschiedenen Kontexten sein, es kann auch zu Hause sein, wo auch immer. Ertrage ich es einfach, wenn es bei anderen schlechter aussieht als bei mir? Ist es in Ordnung, wenn es bei anderen langsamer geht? Komme ich damit klar, wenn ich überflüssig werde? Kann ich gut damit leben, wenn mein Beitrag zum Gelingen einer Sache gar nicht gesehen wird? Wenn diese Punkte in mir einen Zungen auslösen, und ich sage, ich kann das eigentlich nicht so gut ertragen, dann herzlich willkommen im Selbermachdenken. Und wer sich innerlich ertappt fühlt, ist in guter Gesellschaft, in der Gesellschaft an sich. Denn das Selbermachen ist in unserer Gesellschaft so tief verwurzelt, dass wir uns nicht wundern brauchen, dass es uns total plausibel und normal erscheint, fast wie ein Naturgesetz. In den vormodernen Gesellschaften war das Selbermachen überhaupt nicht möglich. Da war man in der Gemeinschaft. Wer Schutz wollte, Nahrung oder irgendetwas anderes, der brauchte die anderen. Wer sagte, ich mache das halt selber, lebte einfach nicht mehr lange. Und man hätte früher auch nicht gesagt, ich habe das geschafft, sondern man hätte gesagt, es ist mir geschenkt worden oder es hat sich gefügt. Weil man nicht das Gefühl hatte, dass man die Dinge selber machen kann. Man war gewissermaßen eingebettet in das, was Gott oder die Götter je nach Glauben gegeben haben oder was die Herrschenden ermöglicht haben. Ich mache etwas selber, ist eine relativ moderne Erfindung. Heute haben wir mehr Möglichkeiten, die Dinge selber zu machen. Wir brauchen keine Gemeinschaft mehr, nicht unbedingt. Wir sind eine Gesellschaft, in der Einsamkeit das größte Problem hat. Weil wir alles selber machen können. Und nicht nur die äußeren Bedingungen haben sich so verändert, dass wir selber klarkommen, sondern auch der innere Drang. Denn wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und das Selbermachtgefühl steigert eben unser Selbstwertgefühl. Leistung, die ich geschafft habe, füttert unser Selbstwertgefühl. Und der postmoderne Mensch heute fragt nicht mehr, bin ich erlöst, sondern habe ich etwas aus mir gemacht? Und deswegen optimieren inzwischen die Menschen nicht nur Maschinen und Prozesse, sondern sie optimieren sich selbst. Es wundert also nicht, falls in unseren Gemeinden das Selbstmachtdenken verhaftet ist, dass es so ist, sondern es ist ein allgemeines Klima. Und ich glaube, dass wir es kennen, dasselbe machen bis hin zur Aufopferung. Und manchmal fragen wir, was muss ich tun, damit alles funktioniert, auch in den Gemeinden, aber wir fragen nicht, was wollen wir eigentlich in unseren Gemeinden zur Reifung bringen und ermöglichen. Wer vorhin nicht gedacht hat, okay, ich fühle mich ertappt, ich mache schon die Dinge gern selber. Ich erinnere mal an gewisse Haushaltssituationen. Ach, man muss es sein, mache ich es halt selber. Das ist so ein Satz, der kommt häufig manchmal in den Platz. Wer sich ertappt gefühlt hat, erkennt die Vorteile des Selbermachens. Erstens, es geht schneller. Zweitens, es bringt sichtbare Ergebnisse. Und man vermeidet langes Gerede, die ganzen Absprachen, immer nochmal erklären und die Geduld. Und abgesehen davon fühlt es sich gut an, wenn jemand sagt, hoffentlich bleibst du uns noch lange erhalten, denn ich wüsste gar nicht, wie es ohne dich gehen soll. Das tut gut, oder? Aber hier liegt auch eine Gefahr. Wichtig zu sein ist nicht das Gleiche, wie fruchtbar zu sein. Etwas zu ermöglichen, Gelegenheiten zu schaffen, durch die andere sich entfalten können, was Gott in ihn hineingelegt hat, das ist was anderes. In der Gemeinde und auch in der Familie. Denn ermöglichen braucht Zeit. Eine Gärtnerin oder ein Gärtner, der ein Beet vorbereitet und die irgendwas pflanzen will, die wird im Vergleich zu jemandem, der schnell etwas hochmauert, am Anfang nicht viel sehen. Da wächst noch nichts, es braucht Geduld, es braucht Zeit. Und es kann ganz schön anstrengend sein, wenn man investiert doch Arbeit und Geduld, aber es wird nicht sofort. Ermöglichen geschieht auf dem Hintergrund und für das Publikum ist es nicht wirklich sichtbar. Das Publikum. Und man bekommt auch nicht so viel Anerkennung, weil man im besten Fall am Ende loslassen muss und für dieses oder jenes eben nicht mehr gebraucht wird. Und das ist vielleicht das schmerzhafteste Prozess. Übrigens, vielleicht auch bei den Kindern, vielleicht will ich ja noch mehr der tolle Papa sein, der mir da helfen kann, obwohl es unser Kind gar nicht mehr braucht. Der Jüngste. Loslassen wie ein Stützpfahl, der am Anfang eines Baumes wichtig ist, dass er dem Baum Sicherheit gibt. Aber wenn die Eiche 400 Jahre alt ist und der Stützpfahl immer noch sagt, ich halte dich fest, dann ist da was verkehrt. Ich glaube, die Sprache des Reiches Gottes ist das Ermöglichen. Das Selbermachen ist die Sprache einer Leistungsgesellschaft, die uns umgibt. Jesus ermöglichte seiner Zeit den Menschen, dass sie wachsen können. Heute wunderbar, der vierfache Acker, nicht nur am Parlament zu sehen, sondern in der Lesung zu hören, dass etwas wächst, Jesus schafft Raum, dass Dinge sich entfalten können. Und seine Liebe war der Raum, in dem Menschen wachsen können. Im Johannesevangelium sagt Jesus an einer Stelle, woran man uns später einmal erkennen wird, als diejenigen, die ihm nachfolgen. Und er sagt nicht, man erkennt euch daran, dass alles reibungslos funktioniert. Sondern er sagt, an der Liebe, die wir untereinander haben. Eine Liebe, die ermöglicht, dass andere wachsen können. Und genau deswegen schreibt Paulus im Korintherbrief, als es um den Umgang in der Gemeinde geht, was diese Liebe auslöst. Wir hören das oft als Trauspruch, die Liebe ist langmütig und so weiter. Aber eigentlich geht es um den Umgang in der Gemeinde. Paulus sagt, wenn ich mich aufopfern würde und hätte die Liebe nicht, dann wäre es sinnlos. Das gilt auch für Gemeinde. Denn die Liebe ist gütig und eifertüchtig. Sie prahlt nicht, sie steht nicht im Vordergrund. Sie bläht sich nicht auf, sie nimmt nicht den Raum, sondern sie gibt den Raum. Sie sucht nicht ihren Vorteil, ist nicht schnell zornig und nachtragend. Es ist eine Ermöglichungsliebe, die nicht funktional fragt, wer übernimmt denn jetzt dies oder jenes, damit alles klappt, sondern die fragt, was brauchen andere, damit sie reifen können und entfalten können, was Gott ihnen gegeben hat. Denn sonst werden wir schnell im übertragenen Sinne zu Väter und Mütter, die andere wie Babys behandeln und geistlich Jacken und Schals und Mützen drüber ziehen, nur weil wir meinen, dass uns kalt ist und es eben schnell gehen muss. Aber ermöglichen hat eine andere Auswirkung. Wenn wir als Gemeinden ermöglichen wollen, aber merken, dass wir so im selben Nachdenken drin sind, wenn das stimmt, dann ist doch die Frage, wie können wir von dem einen ins andere kommen? Und es soll nicht heißen, dass wir immer nur das eine sind und nie das andere. Ich glaube, dass es schon immer beides ist. Aber wie können wir die Haltung der Ermöglichung einüben? Vielleicht indem wir merken, wo das Selbermachen gut ist und wo es schlecht ist. Das Selbermachen ist an der richtigen Stelle unglaublich wichtig. Nämlich, wenn es darum geht, einen Erstimpuls zu setzen. Etwas zu bewegen, etwas zu starten. Dort, wo man innerlich merkt, dass eine Leidenschaft da ist, die einen von innen zu etwas bewegt, dort ist es gut, auch in Gemeinde. Es ist wie das Anschieben eines Autos. Der erste Impuls, auch wenn man dort immer selber Autos anschiebt, der erste Impuls ist wichtig. Aber wenn ich nach 5 Kilometern nur noch das Auto schiebe, und denken wir, boah, ist das anstrengend. Dann habe ich etwas verpasst. Nämlich das Loslassen. Und dann kann es passieren, auch in Kirche und Gemeinden, dass das, was wir anschieben, uns überrollt, weil es uns zu viel wird. Selber machen als Erstimpuls ist großartig. Aber wenn es zum Dauerimpuls wird, wird es schwierig. Und es gibt 3 Stellen, an denen das Selbermachen vielleicht oft praktiziert wird, obwohl es nicht so gut platziert ist an diesen Stellen. Selbermachen als Ausfüllen von Verantwortungslücken. Der Satz, an dem man das erkennt, ist folgender, und den habe ich so oft im kirchlichen Kontext gehört. Sonst macht es ja keiner. Ich bin dankbar für alle Menschen, die sagen, ich übernehme Verantwortung. Aber ich kenne Leute, die sagen, seit 20 Jahren mache ich das und will es schon lange nicht mehr tun. Aber sonst macht es ja keiner. Manchmal gehört zum Ermöglichen auch Ermöglichen, dass etwas nicht mehr geht. Das klingt seltsam, vielleicht auch schmerzhaft, ist es auch. Aber ein begleiteter Abschied, der ermöglicht wird, ist zuweilen die Bedingung für Neuanfänge. Ermöglichen, dass man loslassen kann, ist im Leben so wichtig. Und darin sind wir manchmal nicht wirklich gut. ermöglichen, auszuhalten, dass manches gerade nicht mehr gefüllt werden kann? Wie können wir einander ermöglichen, Lücken auszuhalten und Veränderungen zu akzeptieren? Wo ist das gerade die Frage in unseren Gemeinden? Die zweite Stelle, an der das Selbermachen schwierig werden kann, ist, wenn es unsere Identität ausfüllen will. Natürlich ist das, was wir tun, auch etwas, was unsere Identität stärkt. Und ich höre oft, dass der Übergang in den Ruhestand diese Frage hier und da ordentlich ins Bewusstsein treibt. Wer bin ich noch, wenn ich nicht mehr arbeite? Wenn ich nicht mehr tue? Wenn manches nicht mehr geht? Es ist kein leichter Prozess. Natürlich merken wir, wer wir sind, wenn wir etwas tun. Kinder von Anfang an sind stolz darauf, wenn sie etwas schaffen. Aber wenn ich meine Identität darauf beziehe, wird es im Leben irgendwann ungemütlich. Und auch in Gemeinde, wenn Leute nicht mehr loslassen können, weil sie es brauchen. Und ich bleibe mal bei meiner eigenen Amtsgilde. Wenn ich, egal wo wir unterwegs sind, auch als Vorstand, nicht ermöglichen und merken, wir brauchen das selber und wir sind nicht fähig, andere mit hineinzunehmen und für sie da zu sein, dass sie wachsen. Und auch selber den Gottesdienst machen, wenn andere das auch tun könnten und wachsen könnten, dann merken wir manchmal gar nicht, wie sehr wir das selber brauchen und vielleicht dann auch nicht loslassen können, wenn es Zeit ist, zur Seite zu treten, um anderen Raum zu geben. Und dasselbe machen kann auch an Stellen, wo es nicht hingehört, wenn es aus Misstrauen wächst. Du schaffst es eh nicht. Und wenn du es machst, wird es eh nicht gut. Es ist wie wenn ich Kindern sage, ich traue dir jetzt zu, dass du das machst. Und wenn sie nicht schlafen, gucke ich heimlich und kontrolliere, ob alles so geworden ist, wie ich das wollte. Und das nächste Mal mache ich es wieder selber still und heimlich. Weil die anderen es eh nicht hinkriegen. Aus Misstrauen. Wir müssen aushalten, dass Dinge nicht perfekt sind. Darum geht es gar nicht. Wenn im Gottesdienst, und das erlebe ich so auch, wenn dort Kinder sind oder auch andere, und es ist nicht perfekt, erlebe ich das eigentlich nie, dass Leute sagen, das freut uns aber nicht richtig. Sondern sie freuen sich, dass Kinder da sind, dass Menschen wachsen und reifen. Und dass sie Freude daran haben. Das ist ein großartiges Zeichen für Gemeinden. Dass Kinder, wie wir sie haben, Jugendliche, Teenager, aber in jedem Alter Menschen wachsen können und es nicht perfekt sein muss. Inzwischen gibt es Tage, in denen es bei uns früh anders läuft, denn ich habe gemerkt, dass Ermöglichen Zeit und Geduld braucht. Und dass der optimale Zeitplan, den ich da jeden Morgen habe, äußerst schlecht ist als Rahmenbedingung. Und unser Jüngster hatte tatsächlich recht, er ist kein Baby mehr. Übrigens ist er 5. Und das durfte ich dann auch erleben. Als ich entdeckte, was er braucht, um früh gut starten zu können. Das war kein Zeitplan und ein Kaffee, den hat er auch so nicht bekommen. Sondern es war etwas mehr Zeit und eine halbe Minute länger umarmen. Und dann konnte ich sehen, wie ein Junge stolz seinen Rucksack packt, wie er natürlich selbst seine Arme durch die Ärmel fädeln und seine Schuhe selbst anziehen kann. Ich durfte staunen und stolz sein und er durfte merken, wie schön es ist, selbstständiger zu werden. Und wir kommen immer noch zu spät. Das gehört dazu. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich im Kindergarten bin und er den Pullover verkehrt rum anhat, dass alle denken, was ist das für ein Vater? Und merkt er nicht, dass der verkehrt rum angezogen ist. Komm so, ich mach's jetzt richtig. Ich lasse es so. Er wächst und pfeift. Und ich frage mich, was passieren würde, wenn wir als Gemeinden der Rahmen sind, in dem Menschen genau das erleben. Es wird uns mit Dankbarkeit erfüllen, es wird uns mit Freude erfüllen, aber es braucht Zeit, es einzuüben. Gemeinde, die weitergeht. Gemeinde geht nicht weiter, weil wir alles nur am Laufen halten. Das ist ein falsches Verständnis. Gemeinde geht weiter, weil Menschen in ihr wachsen und reifen können. Und wenn wir selbst merken, dass wir manchmal uns selber noch einen Weg zurückfallen, weil es gar nicht so einfach ist, dann können wir uns gewiss sein, dass Gottes Liebe auch der Rahmen ist für unsere Lernprozesse. Eine Liebe, die uns nicht auf das Scheitern festnagelt, sondern die uns auch als Gemeinden ermöglicht, zu reifen und zu wachsen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahrt uns der Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.